Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und darauf ist er die Totalität der Welt.
Letztlich besteht dieses künstlerische Projekt vor allem darin, Sinn zu schaffen.
Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist eine der Grundlagen jeder Kultur.
Künstlergärten im Klimawandel.
Gestern stand uns der Garten vor Augen, den der Maler Joaquín Sorolla im 19. Jahrhundert anlegte. Mitten in Madrid erinnert die verwinkelte Grünanlage mit Orangenbäumen an die Alhambra in Granada und das Alcázar in Sevilla. Heute nehmen wir Sie mit nach Dungeness im englischen Kent. Dort, 2 Stunden entfernt von London, schuf der Maler und Filmemacher Derek Jarman seinen Garten. Der Schriftsteller Daniel Schreiber hat das von Pflanzen umgebene ehemalige Fischerhaus, in dem Jarman bis zu seinem Tod 1994 viel Zeit verbrachte, besucht. Er hat darüber auch in seinem Buch Allein geschrieben und nun ist er zu Gast bei Fazit, um uns von diesem besonderen Garten zu erzählen. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Hallo.
Danke für die Einladung.
Derek Jarmans Filme haben experimentellen Charakter. Das Historien-Drama Edwards des Zweiten hat ihn interessiert. Das Denken des Philosophen Wittgenstein und verlorene Utopien. Mit seinem Film über das ins 20. Jahrhundert übertragene Leben des italienischen Barockmalers Caravaggio hatte Derek Jarman 1986 großen Erfolg auf internationalen Filmfestivals. Er hat Preise gewonnen. Es war auch das Jahr, in dem er erfuhr, dass er HIV-positiv war. Fing er damals an, nach einem Ort zu suchen, an dem er arbeiten konnte, aber sich auch zurückziehen konnte, wenn er das Bedürfnis hatte?
Ich bin mir nicht sicher, wie bewusst er nach einem so einen Ort gesucht hat. Tatsächlich hat er Dungeness und Prospect Cottage, das Haus, das vom Garten umgeben ist, zufällig gefunden. Also bei den Dreharbeiten eines Films und hat dann das erstmal ruhen lassen und später dann mit Tilda Swinton und seinem damaligen Lebensgefährten nochmal vorbeigefahren, hat es dann gesehen und in dem Moment gedacht, okay, jetzt das ist der richtige Ort.
Was für ein Ort ist denn dieses Dungeness? Ich habe nur gesagt, es liegt in Kent. Beschreiben Sie mal den Ort.
Es ist total absurd, weil es ist wirklich wie eine Mondlandschaft. Es ist komplett so otherworldly. Und das hat Jarman auch selbst so beschrieben. Also es ist zum einen direkt am Ärmelkanal an der Küste. Und in England kann man vieles gut, aber Strände kann man nicht gut. Das heißt, es ist wirklich sehr steinig. Es ist überhaupt nicht malerisch. Eine sehr flache Landschaft. Und ganz hinten sieht man ein Kernkraftwerk. Und dieses Prospect Cottage ist wirklich so ein einfaches, schwarz gebeiztes Haus mit neongelben Fensterrahmen. Und er hat es tatsächlich für 750 Pfund gekauft damals.
Für manche Menschen ist die Vorstellung, in der Nähe eines Atomkraftwerkes sich niederzulassen. Inzwischen ist es, glaube ich, außer Betrieb. Aber damals eben nicht. Das hat ja etwas Apokalyptisches.
Das hat in jedem Fall dazu beigetragen, in dieser Atmosphäre und auch dieser Abgeschiedenheit zu leben. Man muss sich auch wirklich vor Augen führen, dass es damals eine völlig andere Zeit war. Das heißt, die Welt war apokalyptisch, ne? Also die atomare Bedrohung war so stark wie noch nie. Also das Waldsterben, das Ozonloch, die Thatcher-Jahre und dieser entfesselte Neoliberalismus. Es war so eine apokalyptische Zeit und er hat das in seinen Tagebüchern als so demonic Disney World beschrieben, als dämonische Disney World. Dementsprechend hat dieser Ort vielleicht genau das zum Ausdruck gebracht, was ohnehin stattfand in seinem Leben.
Sie haben ja eben schon beschrieben, Dungeness liegt auf einer Landzunge direkt am Meer, überall sind Kieselsteine. Ich denke mir, es ist sehr windig dort, gibt vielleicht auch keinen Schatten, wenig Bäume. Zusammengenommen wahrscheinlich keine einfachen Bedingungen, um einen Garten anzulegen, um Blumen und Sträucher zu pflanzen. Was für Lösungen hat denn Jarman da gefunden?
Das ist so eine gute Frage, weil es eigentlich so gut wie möglich ist, an so einem Ort einen Garten anzulegen, weil die Sonne so stark ist, weil es wirklich keinen Schatten gibt, weil es immer salzige Ostwinde gibt, die alles kaputt beizen. Und es war lange Experimentierfreude, der nachgegangen ist. Das Ganze hat angefangen mit einem kleinen Zufallssämling einer rotblättrigen Meerkohlpflanze. Und dann hat er zusammen mit Freunden Dung eingefahren in diesen Garten um das Haus, hat Hochbeete hinter dem Haus gebaut, hat einen Bienenstock gebaut und hat über Jahre wirklich in diesem wunderschönen Garten gemacht, wo immer etwas blüht. Also selbst im Januar blüht da so gelber Stechginster, wahnsinnig schön. Es geht weiter mit Ringelblumen, allen möglichen Frühjahrsblühern. Ein Feigenbaum stand ganz lange dort. Das war ein unfassbar schöner Garten.
Er ist ja selber auch Maler, also Farben, Formen, all das ist wichtig, auch in seiner Filmsprache. Sie haben diese Pflanzen eben schön beschrieben, aber gibt es trotzdem vielleicht eine Farbe, die dominant ist? Hat er da Vorlieben gehabt? Kann man das erkennen?
Ich würde sagen, gelb, orange, rot. Das waren so die dominanten Farben. Man kann sich das so ein bisschen wie so eine Punk-Version eines impressionistischen Gartens vorstellen. Es gibt auch tatsächlich Fotos von German, wie er Giverny besucht hat, den Garten von Claude Monet, den er sehr bewundert hat und der in gewisser Hinsicht die Antithese dieses Gartens von German selbst ist. Und trotzdem gibt es da so viele Parallelen, wie er mit Höhen und Flächen gespielt hat, wie er mit den Farbflächen gespielt hat. Es hat etwas sehr Malerisches letztlich.
Also kann man sagen, dass er seinen Garten auch als Teil des künstlerischen Werkes, das er geschaffen hat, betrachtete?
In jedem Fall. Also ich glaube, dass anfänglich war das wirklich etwas, was ihn einen Sinn verschaffte in der Welt und was ihn trotz dieser Diagnose am Leben hielt. Und damals, das weiß man vielleicht noch, bedeutete HIV automatisch ein Todesurteil. Das heißt, er wusste, er würde bald sterben, ohne abschätzen zu können, wann genau. Ich glaube, dass diese Idee, dass es auch ein künstlerisches Projekt ist, ganz automatisch kam, weil natürlich alles für ihn Kunst war, was er gemacht hat. Aber letztlich besteht dieses künstlerische Projekt vor allem darin, Sinn zu schaffen in einer Welt, die keinen Sinn mehr kannte, Zuversicht zu schaffen in einer Welt, die keine Zuversicht mehr kannte, Antworten auf Fragen zu finden, die keine Antworten haben, und eine Möglichkeit finden, mit ungelösten Problemen zu leben.
Der Ort muss eine ungeheure Strahlkraft haben. Das merkt man, wenn man ihnen zuhört. Er hat ja auch andere Künstler und Künstlerinnen angezogen, auf die hat er gewirkt. Was hat jemanden wie David Bowie oder Tilda Swinton an Dungeness angezogen?
Ich würde sagen, zunächst mal Derek Jarman, weil die waren natürlich eng befreundet und mochten einander sehr und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wenn man sich aber so vorstellt, gerade wenn man jemand wie David Bowie oder Tilda Swinton ist und die meiste Zeit des Lebens in so ganz urbanen und glamourösen Kontexten verbringt, wo Leute permanent etwas von einem wollen. Und dann findet man sich in diesem wirklich einsamen Ort, in dieser Mondlandschaft wieder, wo es diese kleine Perle mit diesem schönen Haus und diesem wunderschönen Garten gibt, kann man es sehr nachvollziehen.
Die Pflanzen in Germans Garten müssen sehr stark sein. Sie haben gesagt, Wind und Sonne sind sehr stark. Regen müssen sie auch standhalten, sind wirklich ausgesetzt. Natürlich werden wir in den kommenden Jahren den Klimawandel auch noch sehr viel stärker zu spüren bekommen. Ist solch ein, ich sag mal, anspruchsloser Garten, weil ja er auf Steinen wächst oder zwischen Steinen, ein Garten, der ohne viel Erde auskommt, besser gewappnet als andere?
In jedem Fall. Und man muss auch dazu sagen, dass Germans Garten sehr einflussreich war. Zum Beispiel Piet Udolf, der niederländische Gartendesigner, ist auch ein großer Fan dieses Gartens. Und er hat zu einer ähnlichen Zeit und etwas später eine Gartenphilosophie entwickelt, der Germans Gartenphilosophie ganz ähnlich sah. Und die bestand eben darin, auf heimische Pflanzen zurückzugreifen, so früh und so schnell wie möglich eine Art kleines Ökosystem zu schaffen, das eben nicht auf künstliche Bewässerung angewiesen ist. Und das lässt sich natürlich nie hundertprozentig machen. Und natürlich ist so ein Garten in Dungeness in jedem Fall wahnsinnig arbeitsintensiv, was man auch daran merkt, dass der Garten heute eben nicht mehr so schön ist, wie er mal war, als German selbst noch tätig war darin. Aber als Idee und als Vision ist es, glaube ich, der Weg, wohin alle unsere Gärten gehen werden.
Der Schriftsteller Daniel Schreiber hat uns den einzigartigen Garten beschrieben, den der britische Maler und Filmemacher Derek Jarman Mitte der 1980er Jahre angelegt hat. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Und freuen Sie sich auf die Fortsetzung unserer Reihe. 1930 kauften Vita Sackville-West und ihr Ehemann Harold Nicholson die Ruine von Schloss Sissinghurst in Kent. Der Garten, den die Schriftstellerin anlegte, ist legendär. 160.000 Menschen besuchen ihn jährlich.